Terror in Deutschland, dafür stehen vor allem drei Buchstaben. RAF. Die sogenannte Rote Armee-Fraktion überzog die Bundesrepublik in den 70ern mit Anschlägen und Entführungen. 1998 erklärten die letzten Anhängerinnen und Anhänger die Auflösung der Gruppe. Damit sollte die Gewalt jedoch nicht enden. Bald 60 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst steht eines der letzten bekannten, mutmaßlichen RAF-Mitglieder vor Gericht. Daniela Klette. HAZ-Chefreporter Jan Furhop hat ihre Spur nach Hildesheim nachverfolgt und HAZ-Gerichtsreporterin Renate Klink hat die mutmaßliche Terroristin in einem Hochsicherheitssaal erlebt. Mein Name ist Björn Stöckemann und ich bin gespannt, was die beiden uns erzählen können in dieser Folge von Hatz gehört, Thema der Woche.
Hatz gehört.
Hallo Renate, hallo Jan.
Hallo Björn.
Hi Björn, hi Renate.
1977 ist als Deutscher Herbst in die Geschichte eingegangen. Es war der Höhepunkt des Terrors durch die RAF mit der Entführung der Landshut und der Ermordung von Hans-Martin Schleyer. Jan, du bist in dem Jahr zur Welt gekommen. Renate, du warst damals Teenagerin. Was verbindet ihr mit dieser Zeit? Woran denkt ihr, wenn ihr RAF hört?
Erstmal schön, dass du mich daran erinnerst, dass ich nächstes Jahr schon 50 werde. Also wenn du jetzt fragst nach RAF, welche Erinnerung ich daran habe, dann sind es in erster Linie Stern-Titelbilder. Meine Eltern haben damals den Stern abonniert und ich erinnere mich daran, dass da immer Fotos drauf waren, häufig Fotos drauf waren. Also es sind vor allen Dingen eben Bilder, die sich eingebrannt haben aus der ersten Zeit. Noch bevor ich mich irgendwie mit der Ideologie der RAF-Mitglieder beschäftigt habe, waren das Fotos von, also einmal das Logo der RAF, dieser rote Stern mit der Maschinenpistole drin und dann Fotos von einem zerbombten Auto und was mir noch in Sinn kommt, sind Fahndungsplakate, die bei uns in der Nähe in einer Kreissparkassenfiliale hingen. Da konnte ich aber noch nicht viel damit anfangen, was diese Menschen da eigentlich gemacht haben sollen.
Renate, wie ist das bei dir?
Ja, also an diese Fahndungsplakate kann ich mich auch sehr gut erinnern. In der Post, an Supermärkten, überall hing die. Und ich erinnere mich noch, wie ich die Begriffe Terroristen und auch Touristen im Radio gehört habe und meine Mutter mir erklärt hat, was da der Unterschied ist. Und auch Worte wie Geisel oder Mogadischu, das waren Begriffe, die hatte ich natürlich vorher noch nie gehört.
Wie ist es jetzt für euch, direkt mit einem mutmaßlichen Ex-Mitglied der RAF zu tun zu haben? Und ja, Taten sogar hier in Hildesheim mitbekommen zu haben?
Also die Frau, die ich im Gerichtssaal erlebt habe, eine grauhaarige ältere Frau, die eigentlich auf den ersten Blick völlig harmlos aussieht, hat nichts mit der Frau auf dem Fahndungsplakat zu tun, für mich. Aber natürlich kenne ich die Geschichte und den Hintergrund und worum es geht.
Ja, es ist schon was Besonderes insofern, dass darüber reden wir ja später noch ein bisschen detaillierter. Der Ursprung dieser ganzen Recherchen und dieses Falls, über den wir häufig berichtet haben, war ein Raubüberfall auf einen Supermarkt in Hildesheim. Und das war für uns und für mich damals erstmal ein ganz, also in Anführungsstrichen, normaler Überfall, wo dann nach den Tätern gefahndet wurde und dass das alles, was mit wahrscheinlich mit einem früheren RAF-Mitglied zu tun haben könnte. Das war halt uns und mir damals noch gar nicht klar. Das kam erst später.
Diese Folge von Hatz gehört ist sowohl eine Zeitreise als auch eine Gerichtsreportage, denn wir sprechen über Daniela Klette. Sie ist mittlerweile 67 Jahre alt und soll zur dritten Generation der RAF gehört haben. Sie selbst bestätigt das nicht, streitet es aber auch nicht ab. Die dritte Generation der RAF soll ab 1983 bis 1998 aktiv gewesen sein. 10 Morde werden ihr zugerechnet. US-Soldaten, Diplomaten, Geschäftsleute. Die prominentesten Opfer sind vermutlich Carsten Rohwedder, Präsident der Treuhandanstalt, und Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank. Klette wird konkret vorgeworfen, unter anderem 1991 auf die US-Botschaft in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn geschossen, sowie am Sprengstoffanschlag auf das Gefängnis in Weiterstadt 1993 beteiligt gewesen zu sein. Jetzt sitzt Klette im Gefängnis, steht vor Gericht, aber um diese Taten geht es gar nicht. Jan, wie kann das sein?
Genau gesagt stand sie vor Gericht bis gestern, weil da der Prozess dann zu Ende gegangen ist mit dem Urteil. Und in der Tat ist es, glaube ich, wichtig, und das haben wir auch versucht, immer in der Berichterstattung klarzumachen, es geht um eine frühere mutmaßliche RAF-Touristin, die wahrscheinlich Mitglied in der RAF gewesen ist. Aber in diesem Prozess, der vor dem Landgericht Verden stattgefunden hat, ging es halt nicht darum. Es wurde oft in Berichterstattungen vermischt oder in den öffentlichen Debatten. Das muss man aber tatsächlich vor allen Dingen juristisch gesehen eben klar trennen vom Landgericht Verden. Da war sie angeklagt. Da ist sie jetzt verurteilt worden zu 13 Jahren Haft, und zwar wegen schweren Raubes und Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Das ist der eine Part, und darüber reden wir ja, glaube ich, gleich auch noch über das, was sie für die RAF oder was sie in ihrer Zeit, die sie wahrscheinlich mit der RAF verbracht hat, gemacht haben soll. Darum ging es hier eben nicht. Noch ganz kurz in Hildesheim, wo sie mit zwei Komplizen zusammen damals in das Rewe-Center in Barmstedt überfallen haben soll, da wurde damals keine Beute gemacht, aber insgesamt, davon ging die Staatsanwaltschaft aus und das Gericht jetzt auch, hat das Trio, also Ernst-Volker Staub, Burkhard Garwick und Daniela Klette, sollen über 2 Millionen Euro Beute gemacht haben insgesamt bei 13 Überfällen, Raubüberfällen auf Geldtransporter, Supermärkte. Diese 13 waren ursprünglich angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat aber im Lauf dieses Gerichtsprozesses jetzt die Verfahren zu 5 Taten eingestellt, weil sie vor allen Dingen betroffenen Zeugen, die darunter psychisch sehr gelitten hatten unter diesen Überfällen, eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Für die Hildesheim-Tat hatte das Gericht jetzt, so haben sie es in der Urteilsbegründung gesagt, eine Einzelstrafe von 7 Jahren vorgesehen. Das ist ja in so Prozessen, wenn mehrere Taten angeklagt sind, da gibt es eine Art, um es mal salopp zu sagen, Mengenrabatt. Also es gibt Einzelstrafen und das wird dann zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Die Gesamtstrafe sind eben 13 Jahre für die Hildesheim-Tat, hatte die Kammer 7 Jahre genannt. Ist relativ hoch für diese Einzeltat, für diesen Raubhörfall, und die Kammer hat das begründet mit erheblichen psychischen Folgen für die Betroffenen und einer offensichtlich sehr akribischen Planung dieses Überfalls in Hildesheim dazu. Können wir gleich auch noch was sagen. Der Verteidiger von Frau Klette hat aber auch schon direkt nach dem Urteil angekündigt, Revision einzulegen, beziehungsweise hat das schon getan.
Das müssen wir jetzt nochmal so unterstreichen, weil es, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen was Absurdes hat. Wir sprechen hier von einer Frau, bei der man davon ausgeht, dass sie einer der bekanntesten und berüchtigsten Terrorgruppen der bundesdeutschen Geschichte angehört haben soll. Eine Gruppierung, die mit Mord, die mit Entführungen, die mit Terror in Verbindung gebracht wird. Aber bei diesem Prozess, über den wir jetzt in den vergangenen Wochen ganz intensiv berichtet haben und in dem wir hier in diesem Podcast auch sprechen, geht es um eigentlich ganz banale Verbrechen. Ich formuliere es mal so flapsig. Es geht um Überfälle auf Geldtransporter und auf Supermärkte. Du hast das eben angesprochen. Das ist der ganz konkrete Fall hier in Hildesheim.
Also banal, ich verstehe schon, was du meinst. Man muss dazu noch sagen, das ist natürlich schon, das sind krasse Straftaten, ne? die zu Recht dann auch, wenn man verurteilt wird, wofür es dann zu Recht mehrere Jahre Haft gibt. Aber ja, das ist so, und da hat sich auch der vorsitzende Richter des Landgerichts in Verden der zuständigen Kammer auch nochmal gestern dazu geäußert, zu der Frage, ob Klette denn früher RAF-Mitglied war und was sie dann in dem Zusammenhang vielleicht getan hat. Dazu sagte der Richter eben jetzt nochmal, das spielte für unseren Prozess keine Rolle. Der hat auch nochmal extra darauf hingewiesen.
Wie das halt eben in einem Rechtsstaat so ist, geht nicht darum. Es geht schon darum, um das, was man konkret belegen kann, worüber man konkret verhandelt.
Genau. Und wichtig ist aber auch zu sagen, dass die Frage, ob Klette RAF-Mitglied war und was sie dann als RAF-Mitglied gemacht hat, das muss man klar sagen, das ist jetzt nicht egal, sondern darum wird sich auch gekümmert. Es gibt eine Anklage gegen sie in Bezug auf ihre möglichen Taten in diesem Zusammenhang. Und diese Anklage liegt zurzeit beim Oberlandesgericht Frankfurt. Und das Gericht muss jetzt eben darüber entscheiden, ob diese Anklage zugelassen wird. Und ich gehe im Moment davon aus, dass das so sein wird. Und dann wird es da einen Prozess gehen. Und da geht es dann wirklich darum, was hat Daniela Klette damals getan als mutmaßliches RAF-Mitglied.
Mit dem Podcast bleiben wir jetzt aber erstmal bei dem Prozess, der jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist. Wenn dieser Podcast erscheint. Renate, du warst an einem Prozesstag im vergangenen Oktober auch vor Ort bei diesem Prozess. Nimm uns mal mit. Das muss ja ganz unwirklich gewesen sein, damals in Eize bei Verden. Wie war das da?
Ja, also Eize bei Verden ist ein kleines Dorf mit noch nicht mal 2000 Einwohnern. Und da war zweimal in der Woche, nämlich immer an den Prozesstagen, Ausnahmezustand. Extra für den Prozess ist ja eine Reiterhalle umgebaut worden für sehr viel Geld. Und das ist wie ein kleiner Hochsicherheitstrakt gewesen. Ich bin noch nie bei einer Gerichtsverhandlung vorher so kontrolliert und gefilzt worden wie bei diesem Prozess. Es ging schon los. Das ist das ganze Gelände ist vergittert. Davor stehen vermummte Polizeibeamte mit Maschinengewehren am Anschlag und ringsrum ist NATO-Stacheldraht. Also man fühlt sich allein von dieser Situation, wenn man das anguckt, doch in einer bedrohlichen Situation. Und ich glaube, da merkt man auch, da schwingt eben dieser Terrorhintergrund, von dem du eben auch gesprochen hast, Björn, und du auch, Jan, schwingt da ganz doll mit. In dieser umgebauten Reiterhalle sind wir als Publikum getrennt gewesen mit Panzerglas, dass wir also von dem ganzen Kammer und von Angeklagten, Staatsanwaltschaft und Verteidigern nur über Lautsprecher etwas mitbekommen haben.
Hattest du Angst, als du da warst?
Nein, Angst hatte ich nicht. Also das, ich bin zwar bis zu meinem Kaffeebecher, glaube ich, kontrolliert worden, durfte nichts mit reinnehmen außer Stift und Block und konnte das schon verstehen. Was mich eher irritiert hat, die Daniela Klette ist mit in Begleitung von 5 Streifenwagen da eingefahren auf das Gelände und davor warteten, und ich glaube, das war in aller Regelmäßigkeit, doch Fans oder Anhänger oder Wegbegleiterinnen von ihr, die ihr winkten und so Herzchen zeigten. Und die eine hielt so ein Plüschtier hoch und hoffte halt da einen Blick von ihr zu erhaschen. Im Saal selber konnte man dann natürlich auch durchs Panzerglas sehen und sie winkte auch fröhlich. Also man kannte sich offensichtlich.
Renate, hattest du vor Ort Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen?
Also ich habe mit Besucherinnen und Besuchern sprechen können, warum sie hier sind und warum sie das interessiert. Ein Nachbar, der genau gegenüber von dieser Reithalle wohnt und nun auch beschrieben hat, was immer für ein ungewöhnlicher Auftrieb im Dorf ist, der sprach etwas flapsig darüber und dass ihn das eigentlich gar nicht so sehr tangiert. Interessant wäre gewesen, wenn ich vorab mit der Zeugin aus Hildesheim hätte sprechen können. Ich meine jetzt die Kassiererin aus dem Supermarkt in Bavenstedt. Aber das wollte sie nicht. Sie hat eine Anfrage abgelehnt. Und umso interessanter fand ich dann natürlich, was sie als Zeugin letztlich ausgesagt hat.
Da wollen wir auch gleich nochmal tatsächlich drüber sprechen, weil du hast ja die Zeugen, und das muss man auch sagen, die ja Betroffene waren von dieser Tat vor Gericht zumindest erlebt. Vielleicht sollten wir aber erstmal einfach schauen, worum ging es denn ganz konkret, wenn wir über Hildesheim sprechen. Die Tat, an der Klette hier beteiligt gewesen sein soll, die hat sich zugetragen am 7. Mai 2016. Also jetzt fast gut 10 Jahre her. Jan, erinnerst du dich noch an die Meldung und die Tage danach? Du warst ja auch damals schon journalistisch in Hildesheim tätig. Ich denke ja wieder am Sonntag. Der wird übrigens auch 50 Jahre dieses Jahr. Einmal wollte ich es jetzt gesagt haben.
Ja, ich erinnere mich noch ganz gut daran, aber ich habe es nochmal, um der Erinnerung nochmal weit auf die Sprünge zu helfen, nochmal die Original-Polizeimeldung, die die Polizeiinspektion damals rausgegeben hat, nach dem Überfall nochmal rausgesucht. Und da kann ich ja die ersten Sätze mal draus vorlesen. Das klingt so sehr nüchtern, wie Polizeimeldungen halt geschrieben sind. Da stand dann, am Samstag ereignete sich gegen 11.30 Uhr in Hildesheim im Industriegebiet Bavenstedt ein Raubüberfall auf einen Mitarbeiter eines Geld- und Werttransportunternehmens. Zwei maskierte Täter folgten dem Mitarbeiter des Geld- und Werttransportunternehmens in den dortigen Rewe-Markt und gelangten dort mit in das Kassenbüro. Die beiden Täter bedrohten die Mitarbeiter mit Faustfeuerwaffen. Geld wurde nicht erbeutet, verletzt wurde auch niemand. Die Meldung geht dann noch ein bisschen weiter, aber das ist so erstmal das Nüchterne. Für uns dann hier in der Redaktion ist das erstmal schon eine Polizeimeldung durchaus was Besonderes. Das ist jetzt nicht ein abgefahrener Außenspiegel oder ein kleiner Parkrempler auf dem Parkplatz, sondern so ein bewaffneter Raubüberfall ist schon ein bisschen was Größeres. Deswegen hatten wir da natürlich auch dran Interesse, das darüber zu berichten. Konnten natürlich nicht ahnen, auch die Polizei damals nicht, sofort zumindest, später dann in den Ermittlungen, so haben sie das ja auch zusammengesetzt, dass mutmaßlich das frühere RAF-Trio dahinter stecken könnte. Nach dieser Meldung wusste das von uns natürlich niemand und konnte keiner ahnen. Damals war es dann so, dass bei Ottbergen ein Fluchtfahrzeug gefunden wurde, mit dem die drei abgehauen waren aus Bavenstedt. Klette soll da den Wagen gefahren haben. Offensichtlich wurde zuvor in Ottbergen ein anderes Auto geparkt, mit dem die drei dann weiter geflüchtet sind. Und dann war erstmal waren alle erstmal weg. Es gab zunächst keine Spur. Das dauerte noch ein paar Monate und Jahre.
Du hast das eben vorgelesen, das klingt sehr nüchtern, wie das halt eben in so Polizeimeldungen ist. Aber für die Leute, die genau in dieser Situation sind, die erleben müssen, durchleben müssen, für die ist das alles andere als nüchtern. Renate, du hast ja drei Betroffene vor Gericht erlebt. Das sind die Kassiererin damals, der Geldbote und der Ladendetektiv, Rewe Center in Bavenstedt. Erzähl doch mal, was haben die Zeugen da vor Gericht erzählt? Wie geht es denen?
Also es war recht unterschiedlich, aber eindrucksvoll war immer, wie sehr dieser Moment alle drei geprägt hat und auch noch heute ihr Leben beeinflusst. Die Kassiererin hat zum Beispiel damals gesagt, dass sie nicht mehr auf Konzerte geht, dass sie nicht mehr ihren Mann ins Fußballstadion begleitet, weil sie diese Menge, diese Menschen, die hinter ihr stehen, nicht mehr aushalten kann. Es war so, dass die beiden mutmaßlichen Täter nämlich eine Waffe auf sie gerichtet hatten und einen Elektroschocker, weil die ganze Szene hat sich ja in einem kleinen Nebenraum in dem Supermarkt abgespielt, da wo der Tresor aufbewahrt wurde. Und die Kassiererin hat sogar noch erzählt, dass sie auch hinterher noch das Gefühl hatte, als ob sie von diesen Tätern nochmal aufgespürt worden wäre. Sie fand es selber völlig abstrus, aber sie sagt, das hat sie einfach nicht mehr losgelassen, das hat sie verfolgt. Und sie tut sich auch heute noch schwer, sich daran zu erinnern, wenngleich sie weiter in dem Beruf geblieben ist. Der Ladendetektiv und auch der Geldbote haben ihren Job gecancelt.
Die beiden Täter, um die es geht, sind weiter flüchtig. Also das muss man auch dazu sagen. Auch das Gericht geht nicht davon aus, dass Daniela Klette konkret den Überfall begangen hat, sondern man geht davon aus, dass sie den Fluchtwagen gefahren hat. Bei den beiden anderen Tatverdächtigen mutmaßt man oder geht man davon aus, dass das Garweg und Staub sind. Wie gesagt, beide weiterhin flüchtig. In den Monaten und Jahren nach dieser ursprünglichen Tat und nachdem dann hier auch ein Polizeihubschrauber über Hildesheim gekreist ist, da sind noch ganz andere Details herausgekommen. Unter anderem, dass nämlich das Trio wohl vielleicht auch eine Zeit in Hildesheim tatsächlich gelebt hat, um halt eben diesen Supermarkt auszuspionieren. Man muss dazu sagen, die drei haben nach der offiziellen Auflösung der RAF im Untergrund gelebt. Und da muss man jetzt halt fragen, warum begeht man dann solche Taten? man muss es so flapsig formulieren, naja, einfach, die brauchten halt Geld. Die mussten sich ihr Leben auch irgendwie finanzieren. Davon geht man zumindest aus. Es gibt mehrere Taten, die ihnen angelastet werden. Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein sollen sich welche zugetragen haben. Sehr, sehr planvoll ist man da vorgegangen. Jan, du hast es schon angedeutet, die haben auch hier in Hildesheim gewohnt. Also in den Jahren danach sind auch noch ein paar andere Details herausgekommen, die fast schon auch wieder so was Absurdes haben.
Ja, das Landeskriminalamt, also das LKA, hat im September 2024 Bilder veröffentlicht im Rahmen der Fahndung nach Burkhard Garwig und Staub. Und da war ein Foto dabei bei diesen veröffentlichten Aufnahmen, das soll Burkhard Garwig gezeigt haben, wie er dieses Foto, ich habe es noch sehr gut vor Augen, man kann es zuerst gar nicht so richtig identifizieren, was es ist. Also Garwig oder dieser Mann spiegelt sich in einer Fensterscheibe, es ist aus einer Wohnung raus fotografiert, ins Dunkle, draußen ist es dunkel, man sieht eine Kreuzung und ein paar Gebäude, und aber viele Reflexionen und dieses Gesicht, was man da sieht. Und dann war klar, dass dieses Foto offensichtlich irgendwo in Hildesheim aufgenommen wurde. Und ich weiß noch, dass wir damals, als wir die Meldung gekriegt haben und dieses Foto gesehen haben, ich und hier mein Kollege Tarek Abu Ajami, wir haben das Foto genommen und dann die ganze Zeit geguckt. Es war zuerst nicht so leicht zu erkennen, wo in Hildesheim das wahrscheinlich ist. Und dann mit Hilfe von Google Maps und das, was wir so aus dem Kopf haben, uns dann angenähert. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Also das ist die Kreuzung Kaiserstraße, Kennedy-Damm, das heißt da an dieser Kreuzung, wo auf der einen Seite das Jobcenter ist und auf der anderen Seite das Justizzentrum. Und über die Straße rüber, offensichtlich in der Pieperstraße, da hatte offensichtlich Klette oder hatten die drei für ungefähr einen Monat im Jahr 2016 eine Wohnung angemietet, und da ist dieses Foto entstanden. Das heißt, nur sehr wenige Meter entfernt von Staatsanwaltschaft und Gerichtshof ist eine gewisse bittere Ironie dabei.
Renate, du warst dann an der Adresse in der Pieperstraße und hast dich mal umgehört.
Ja, wir sind da hingegangen und haben uns dieses Mehrfamilienhaus angeguckt und haben auch bei Nachbarn geklingelt. Und eine Nachbarin, die da auch schon lange wohnt, sagte, ach, hier ist immer ein Kommen und Gehen, die Mieterinnen und Mieter wechseln schnell. Und ich soll aber mal bei der Nachbarin da drüber klingeln. Und die hat mir gesagt, dass sie da auch schon eine ist, die da länger wohnt. Und sie habe es erst aus dem Fernsehen erfahren und das dann sehr aufmerksam verfolgt, könne sich aber überhaupt nicht an diese Gesichter, wir haben ihr dann die Fotos gezeigt, erinnern. Also da war keinerlei Erinnerung. Das Einzige, was ich noch bemerkenswert fand, genau daneben ist ein Autoverleih gewesen, also wo man sich auch schnell einen Mietwagen hat besorgen können.
Und ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass das Landgericht Verden jetzt in dem Urteil gegen Klette das in Bezug auf den Hildesheim-Fall, diesen Raubüberfall auf das Rewe-Center, als durchaus strafverschärfend angesehen hat, die akribische Vorbereitung. Und dafür spricht eben, dass diese Wohnung angemietet wurde. Das heißt, die waren nicht auf der Durchreise und haben mal spontan beschlossen, eben ein Rewe zu überfallen, sondern die haben extra diese Wohnung angemietet, sind da planvoll vorgegangen, um offensichtlich Abläufe in dem Supermarkt, Lage, Fluchtwege und so weiter für sich auszuchecken. Und das hat die Kammer eben auch so gewertet.
Es wurde wohl gesagt, dass sie sogar nach der Hauptkassiererin gefragt haben. Und die Zeugin, die du vor Gericht erlebt hast, das war auch eigentlich ein Zufall, dass die an dem Tag da war. Und ein Zufall, dass der Schlüssel aber nicht da war.
Ja, also die wussten den Namen der Hauptkassiererin, dass da sie den zweiten Schlüssel hat. Und weil die sich mit der Mittagspause etwas abgewechselt hatten, saß nun die Kassiererin in dem Raum, wo der Tresor war, und nicht die eigentliche Hauptkassiererin. Und daran ist ja letztlich der Überfall gescheitert, dass die keine Beute mitgenommen haben, weil der zweite Schlüssel nicht da war.
Hat das eigentlich was mit euch beiden gemacht? Ihr habt ja jetzt eingangs beschrieben, so diese dunklen Bilder, die Fahndungsplakate, die man da kennt, so hast du das Spiegel, den Sterncover beschrieben mit diesem martialischen Logo, und jetzt erlebt man die Leute mal und dann sieht man da irgendwie einen Garwig, der sich irgendwie hier eine Wohnung angemietet haben soll gegenüber vom Jobcenter, um dann hier durch die Lande zu ziehen und Supermärkte auszurauben. Und man hat ihn jetzt ja auch ein paar Videos gesehen, die sind jetzt weit über 60. Hat das irgendwie was mit dem Bild, mit den Bildern eurer Kindheit gemacht?
Ja, als die ersten Bilder veröffentlicht wurden nach Klettes Festnahme, wie sie jetzt aussieht, Renate hat das ja vorhin auch so ein bisschen beschrieben, die sieht eigentlich auch aus wie eine ganz, ganz nette ältere Frau, jetzt muss ich vorher sehen.
Muss aber sagen, ist immer noch eine Verbrecherin, aber offensichtlich, also ja, mutmaßlich, also das, oder ist noch nicht rechtskräftig.
Also der Punkt ist ja, man kann es den Leuten nicht ansehen. Natürlich ist das jetzt von diesen Fotos und Videoaufnahmen, die wir jetzt aus dem Gerichtssaal gesehen haben, was anderes im Vergleich zu den Fahndungsplakaten, ne, wo die schon von Optik her und dann schwarz-weiß und so oft schon wie üble Verbrecher aussehen. Aber davon muss man sich ja, das erleben wir unterm Job ja auch immer wieder freimachen, auch wenn man vor Gericht sitzt und dann neigt man dazu, schnell zu sagen, der sieht gar nicht aus wie ein Verbrecher. Und dann denke ich mir, ja, aber wie sieht denn einer aus? Also aus meiner Sicht hilft es dabei, um in diesem Fall auch immer wieder sich klar zu machen, das sind halt keine Monster, sondern das sind Menschen, die das gemacht haben, die solche Verbrechen begehen. Was ich bei der Begleitung dieses Falls und der Beobachtung auch und dem Lesen von anderen Berichten von Kollegen, die darüber geschrieben haben, wie Klette auch aufgetreten ist die ganze Zeit in diesem Prozess in Verden, was ich persönlich erschreckend und irgendwie auch abstoßend finde, wie sehr sie offensichtlich noch, auch wenn sie nicht klar sagt, ja, ich war RAF-Mitglied und ich habe das und das getan, wie sehr sie offensichtlich noch mit dieser Ideologie sympathisiert und sehr wenig Reue gezeigt hat und versucht hat, durch ihr Auftreten in diesem Prozess, ihre Äußerungen, das so zu einem politischen Prozess irgendwie zu machen. Das finde ich persönlich relativ, oder nicht relativ, finde ich irgendwie abstoßend, wie sehr man in dieser Demokratie, menschenverachtenden Ideologie verhaftet sein kann über all diese Jahre.
Das ist ja auch was die Staatsanwaltschaft Klette vorgehalten hat und auch dann die Kammer in ihrem Urteilsspruch, das wirklich Fehlen von Reue, die da wirklich ehrlich gezeigt worden ist. Auch in den Artikeln steht das drin, auch die Kollegen, Kolleginnen über sie geschrieben haben. Da gibt es das eine Zitat, man hat das Gefühl, die Klette, das ist eine Frau, die ganz und gar mit sich im Reinen ist. Renate, was war dein Eindruck von ihr an dem einen Tag, wo du sie ja auch wirklich dann mal im Gerichtssaal erlebt hast?
Ja, die RAF war plötzlich ganz nah. Also das war einfach, was ich so aus früheren Zeiten kannte, aus dem Fernsehen, aus Zeitungsberichten, in Illustrierten. Da wurde über RAF geschrieben und jetzt war plötzlich ein Teil davon ganz, ganz nah. Ja, ich fand ihren Auftritt, sie hat da ja nicht viel gesagt und hat ihre Anwältin sprechen lassen. Sie wirkt halt, als ob sie völlig noch davon überzeugt ist, das, was sie damals wohl vertreten hat, auch heute noch gilt und dass sie für eine gute Sache kämpft. Und diese, ich nenne das mal Selbstermächtigung, die von ihr ausgeht, ja, dass dabei auch welche Leute wie die Kassiererin, wie der Geldbote, wie der Ladendetektiv drunter leiden. Aber das ist dann so ungefähr, das steht im Sinne der guten Sache und das hat für sie einfach den höheren Wert. Und das fand ich erschreckend.
Daniela Klette ist jetzt vom Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem auch für die Tat in Hildesheim, von der wir gesprochen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das muss man dazu sagen. Die Verteidigung ist schon in Revision gegangen. Deswegen sprechen wir auch gerade von einer mutmaßlichen Verbrecherin, von einer mutmaßlichen Räuberin oder mutmaßlichen Fluchtfahrerin. Aber Jan, wir haben ja jetzt auch so viel über die RAF gesprochen und immer wieder fällt dieser Name Daniela Klette in Bezug auf die RAF. Und wir sprechen aber trotzdem ja auch noch von einer mutmaßlichen Terroristin, von einem mutmaßlichen RAF-Mitglied. Warum?
Weil wir uns auch Juristen, wir sind keine Juristen, aber wenn wir jetzt bei so schwerwiegenden Vorwürfen sind, wollen wir möglichst juristisch auch korrekt formulieren bei solchen Begriffen. Und es gilt eben grundsätzlich für alle Angeklagten, egal wer angeklagt ist oder gegen wen Verdacht ausgesprochen wird, gilt die Unschuldsvermutung, bis man rechtskräftig verurteilt ist. rein persönlich so nach dem, was wir, ich glaube, da sind Renato und ich uns einig, was man so weiß über die Indizien, die darauf hindeuten, dass sie RAF-Mitglied war, würde ich ganz persönlich sagen, ich gehe davon aus und dass sie nach dem, was die Staatsanwaltschaft zusammenträgt, auch verurteilt wird. Aber es ist ja noch nicht so, der Prozess gegen sie hat noch nicht mal angefangen, wo es um ihre mögliche RAF-Mitgliedschaft geht. Und deswegen diese Formulierung mutmaßlich, weil es eben nicht als bewiesen gilt bisher. Es hat der Prozess noch nicht stattgefunden. Es gibt kein rechtskräftiges Urteil und deswegen diese juristisch sehr korrekte, zurückhaltende Formulierung.
60 Jahre deutsche Geschichte, fast 70 Verhandlungstage über 14 Monate. Man merkt, das ist nicht nur ein langwieriges Unterfangen, sondern es ist auch ein ganz, ganz komplexes Thema, in das ihr uns heute trotzdem einen kleinen Einblick gewährt habt. Renate Klink, Jan Fuhrhopp, jetzt ganz förmlich, oder auch Renate und Jan, vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit. Ihr bleibt auf jeden Fall dran. Und dann bleibt mir noch zu sagen, mein Name ist Björn Stöckemann. Vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hatz gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.